Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Verharmlost, vergessen, verdrängt. Antisemitismus in Deutschland. Das ist heute unser Thema in unserem Sachbuchmagazin. Und ich habe zwei Gäste eingeladen, beide mit aktuellen Büchern dazu, wirklich sehr packende Bücher. Zum einen der Publizist und Jurist Michel Friedmann mit seinem Buch Fremd. Das ist ein, ich finde, wirklich wahnsinnig persönliches Buch. Es ist ein verletzliches Buch. Es ist ein Buch über das Nicht-Dazugehören, das Aufwachsen als Kind von Holocaust-Überlebenden im Land der Mörder. Das ist so dringlich, auch so ungewöhnlich geschrieben, dass ich immer den Eindruck hatte, Herr Friedmann, Sie mussten das schreiben. Sie wollten es nicht, Sie mussten es schreiben. Was war die Dringlichkeit, die Sie empfunden haben?
Also ich bevorzuge als freier Mensch, dass ich es schreiben wollte. Ich versuche das Thema der Fremdheit, die mich ein Leben lang begleitet und von der ich glaube, dass sie übrigens jeden Menschen begleitet, dass wir fremd in dieser Welt sind und dass wir so vieles versuchen, um dieses Fremdheitsgefühl loszuwerden. Ich wollte dieses Thema mit mir und mit meinen Lesern und Leserinnen diskutieren und was dann in der Tat passierte, als ich anfing zu schreiben, war von vornherein dieser Text und was mich zutiefst erstmal erschrocken hat, war die Form, weil ich mir gedacht habe, sowas ist in der deutschen Sprache eigentlich gar nicht üblich oder gar nicht vorhanden oder es heißt dann ein Gedichtband, aber ich habe kein Gedicht geschrieben.
Aber es ist in Versform, das gesamte Buch, die
180 Seiten. Nein, es sind keine Verse, es sind kurze Sätze, Zeilen, es sind wenige Worte.
Aber es ist nur nicht gesetzt wie ein Gedicht.
Naja, der eine liest es wie ein Gedicht, der andere auch nicht, aber es ist wirklich kein Gedicht, es reimt sich nichts, es hat auch keine Struktur eines Gedichtes. Wenn wir über Literatur oder über Bücher reden, wollen wir dann doch die Formen ernst nehmen. Aber ich merkte einfach, dass in dieser Form jedes Wort seine Bedeutung bekommt und jeder Satz seine Bedeutung bekommt und dass das Thema so existenziell ist, und eben durch meine Biografie, die nur eine exemplarische ist, auch zeigt, wie viel Leid und wie viel Schmerz Menschen erleiden, wenn sie nicht im Mittelkreis dabei sind. Und natürlich ist das meine Biografie und dadurch hat das Judentum und das Dritte Reich eine große Rolle. Aber in meiner Gegenwart bin ich ja nicht nur Jude gewesen in meinem Leben, sondern ich war auch Migrant. Also ich komme nach Deutschland mit einem UN-Flüchtlingspass aus Frankreich. Meine Muttersprache ist Französisch, ich sprach kein Wort Deutsch und habe letztendlich damit dieselbe Migrantenerfahrung. Wie ist es, wenn man beim Ausländeramt ist? Wie ist es, wenn die Eltern keine Sprache sprechen, aber du sprichst sie? Und wie nachlässig und teilweise fahrlässig und teilweise auch gemein die, die im Wir sind, diese Fremden markieren, als seien sie fremd. Und was da an Prozessen auch von Verachtung, Vernichtung und Stereotypisierung entsteht, wollte ich einfach mal mit einer anderen Perspektive erzählen. Also nicht in diesem klassischen Sachbuchstil, wo man dann immer sehr klug schreibt, in Anführungsstrichen, das Zitat von Timothy Gordon Ash, ein bisschen Plato, Kant darf auch nicht fehlen. Und da macht man eine gute Reflexion daraus und dann ist das ein Sachbuchtext. Und ich wollte bewusst eine emotionale Ebene mit einbauen, weil ich glaube, dass Verstehen nur kognitiv und emotional möglich ist.
Jetzt ist schon so ein bisschen angeklungen, was das für ein Buch ist, was für unfassbar viele Themen Sie da auch reingepackt haben. Das hat mich nämlich auch sehr beeindruckt, weil Ihnen es scheinbar, glaube ich, auch wichtig ist, wie sehr dieses Fremdheitsgefühl doch ein universales ist. Und damit möchte ich kommen zum nächsten Buch und den nächsten Autor, den wir eingeladen haben, nämlich Uffe Jensen, Historiker, Professor am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Und sein Buch, das trägt den Titel »Ein antisemitischer Doppelmord, die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik«. Das ist ganz anders geschrieben. Es hat gar nicht diese persönliche Note. Es ist eher, na, ich habe es empfunden, also sachlich, wissenschaftlich im Tonfall, aber es ist trotzdem genauso drängend. Was war denn Ihr Antrieb, ich muss dieses Buch schreiben?
Da gab es verschiedene, wenn ich ehrlich bin. Ein wesentlicher war auf jeden Fall, dass ich über diese Geschichte gestolpert bin, also über diesen sogenannten Erlanger Doppelmord an Levin und seiner Lebensgefährtin Pöschke, die ich lange Jahre nicht im Kopf hatte, obwohl ich professioneller Antisemitismus- und Rechtsextremismusforscher bin.
Am 19. Dezember 1980.
Genau, 1980. Und darüber fing das eigentlich schon an. Also ich bin darüber gestolpert, dass diese Geschichte vergessen war. Und ich habe auch viele Kollegen gefragt, also professionelle Leute im Feld, die sagten, ja, ich erinnere mich, der Verleger, Herr Levin war unter anderem Verleger gewesen. Ja, das war doch die Wehrsportgruppe, aber man wusste nicht so genau. Und das war so ein Anfang. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie kann es eigentlich sein, das ist ja jetzt 40 Jahre her, dass man das vergisst oder dass das gar nicht so präsent ist, wo wir ja über Linksterrorismus, über der RAF, der nur 10 Jahre vorher war, noch heute sehr viel immer noch reden. Zu Recht, wie ich finde, ich will das gar nicht aufwerten, aber es ist ein Ungleichgewicht. Und dann ist mir erst aufgefallen, was im Jahre 1980 noch alles passiert ist. Das ist nämlich das terrorreichste Jahr der deutschen Nachkriegsgeschichte bis heute. Es sind sehr viele Morde passiert. Den Oktoberfestanschlag kennen wahrscheinlich viele, aber es sind eben, ist auch der Hamburger Mord an der Halske Straße an 2 Vietnamesen, Chau und Lan, die dort ermordet wurden. Und mir war es einfach wichtig, diese Geschichten zu erzählen. Und Sie haben recht, ich glaube, da war schon auch was Drängendes dahinter, weil in Zeiten von Halle, von Hanau, aber auch vom NSU müssen wir uns, glaube ich, wirklich auch intensiver mit dieser Vorgeschichte auseinandersetzen, weil nur dann können wir auch verstehen, warum wir alle so überrascht waren über das Aufdecken des NSU.
Obwohl wir nicht 2011. Hätten überrascht sein
Nein, dürfen. Nein, es gab eine Vorgeschichte und die ist sehr lang und die prägt die ganze Bundesrepublik, aber die haben wir halt vergessen.
Ja. Auch dieses Buch hat mich sehr beeindruckt, auch weil Sie haben jetzt gerade schon weitere Attentate genannt, weil es eben auch das Thema so öffnet und es eigentlich auch darum geht, fremd gemacht zu werden, in diesem Fall wirklich tatsächlich durch Terror, dieses Ausgrenzungserlebnis, diese Erfahrung. Das sind 2 sehr verschiedene Bücher, die mich wirklich nicht mehr losgelassen haben, auf unterschiedliche Weise. Jens Dirksen ist auch bei uns, Kulturchef der WAZ, als Medienpartner dieser Lesart. Wie ging Ihnen das? Auf welche Art und Weise haben Sie diese Bücher nicht mehr losgelassen?
Ja, das tatsächlich auf sehr unterschiedliche Weise. Bei Herrn Jensen habe ich tatsächlich sehr viel dazugelernt und ich bin heilfroh über Ihr Geständnis heute Abend und dass Sie Ihre Kollegen dazu befragt haben, dass die diesen Doppelmord auch nicht mehr so im Gedächtnis hatten. Ich kann mich tatsächlich erinnern an die Wehrsportgruppe Hoffmann und daran, dass es Zusammenhänge diffuse zum Oktoberfestattentat gab, aber dieser Mord in Erlangen, den hatte ich tatsächlich vergessen. Und deswegen war das für mich wirklich ein nachholendes Lernen. Ich habe vor 2-3 Jahren zum ersten Mal im Deutschlandfunk eine Sendung gehört, die darauf aufmerksam gemacht hat, was für eine Geschichte der Rechtsterrorismus in Deutschland hat und dass der Rechtsterrorismus sehr viel mehr Todesopfer gekostet hat, als das, was wir von links erlebt haben. Dass das eben nur noch nie so wahrgenommen und konzise beschrieben worden ist. Und natürlich ist das Buch von Herrn Friedmann ein komplett anderes. Und ich habe es, glaube ich, mit derselben Atemlosigkeit gelesen, aber aus anderen Gründen. Ich habe bewundert, dass da jemand so radikal aufmacht und sozusagen sein Hemd aufreißt und seine nackte Brust zeigt. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Und ich wollte Herrn Friedmann eigentlich schon vorhin gefragt haben, war das wirklich so, dass Sie von vornherein diese Form gewählt haben? Oder haben Sie zuerst überlegt, ein autobiografisches Sachbuch zu schreiben?
Also ich wollte überhaupt kein Sachbuch schreiben, nie. Die Absicht war, über Fremd zu schreiben. Mhm. Und dann schrieb ich also dieses erste Kapitel, das auch im Buch das erste Kapitel ist, und dachte mir, okay. Und dann schrieb ich 10, 12 kluge Seiten, in Anführungsstrichen, und habe mich furchtbar gelangweilt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mich langweile, werden meine Leserinnen sich auch langweilen. Also lag das dann ein paar Wochen und dann habe ich gesagt, okay, nimm das, was dich nicht gelangweilt hat, schreib das irgendwie erstmal weiter und dann schreibst du das andere und irgendwie mischst du das. Also wie man so versucht, überhaupt ein Buch zusammenzukriegen. Und dann schrieb es sich. Also ich habe die Form nicht konstruiert, sondern die Nacktheit, von der Sie sprachen, wollte ich auch in Worte kleiden. Und ich habe Ihnen jetzt alle zugehört, dass Sie überrascht waren, dass das vergessen war. Ich habe natürlich diesen Mord nie vergessen. Und an diesem Beispiel können wir uns ja überhaupt unterhalten, wie unser Gedächtnis und unser Vergessensmechanismus aufgebaut ist. Ich meine, die meisten haben ja sogar vergessen, dass ihre Eltern Nazis waren. Und zwar das nicht à la Höcke, sondern Hardcore.
Herr Jensen, das wird auch in Ihrem Buch sehr klar, denn Sie rekonstruieren diesen Doppelmord, Sie rekonstruieren aber auch, was danach geschah in der politischen Debatte, in der gesellschaftlichen Debatte, in der juristischen Aufarbeitung, und das war fast nichts.
Ja, man kann sogar sagen, ein Vergessen machen, insofern als dass durch komplizierte Mechanismen das Opfer allen Ermittlungsbehörden, der Polizei, aber auch später dem Gericht quasi tendenziell selbst schuld erschien. Also die Presse hat relativ schnell nach dem Mord Herrn Levin für einen Mossad-Agenten gehalten, der zu dem Zeitpunkt weit über 60 war. Und man hat durch solche Mechanismen führt man natürlich dazu, dass das Publikum hört, mit dem war ja vielleicht irgendwie sowas verkehrt. Was alles komplett falsch ist. Und dann gab es natürlich eine politische Szenerie, 80er Jahre, Strauß wollte Bundeskanzler werden. Da kam ihm der Oktoberfestanschlag schon dann in die Quere. Dies war jetzt im Dezember, da war die Wahl schon gelaufen, aber es gab halt diesen Versuch, Rechtsterrorismus nicht nur in Bayern, sondern auch weit ins konservative Lager politisch für eine Chimäre zu halten, für eine Erfindung. Und das ist natürlich in der Zeit vor allem um den Linksterrorismus der RAF ging, der ja auch wirklich mörderisch war und schlimm war, der ja auch Staatsanwälte und Bundesangehörige und Arbeitgeberpräsidenten betraf und nicht jüdische Verleger oder jüdische, er war auch eine Zeit lang Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Nürnberg. Da gibt es also auch so ein Gefälle dessen, was einen interessiert auf der Ebene der Ermittlungsbehörden. Das kann ich nur so konstatieren, aber das merkt man, wenn man die Quellen liest. Im Bundeskanzleramt, im Bundeskabinett wurde der Fall besprochen und wie das dann so weggleitet. Und genauso ist das auch in der Öffentlichkeit weggeglitten.
Das, was Sie gerade, Entschuldigung, wenn ich das nur unterbreche. Sie haben ja denselben Mechanismus mit den NSU-Morden gehabt.
Wollte ich
damals
sagen.
Übrigens ein sozialdemokratischer Bundeskanzler, also Rot-Grün. Und die Ermittlungsbehörden haben in alle Richtungen ermittelt. Und die Legende wurde immer mehr zementiert. Nur nicht, es könnte ja auch ein rassistischer, menschenverachtender Mord gewesen sein. Und wie viele Jahre es gedauert hat, um überhaupt an den Punkt anzukommen, über den wir heute reden. Und die zweite Parallele all dieser Geschichten ist, wie sehr auch Verwaltung, Institutionen wie Polizei, Staatsanwaltschaften mit Teilen in diesen Strukturen verwickelt sind und in diesen Strukturen damals eigentlich automatisch reinrutschten. Ein Richter, der bis 45 jedenfalls im Zivilrecht Richter war, blieb Richter, Polizisten blieben Polizisten, auch die Juden abgeholt haben zum Abtransport. Diese Parallelen sind ja beim NSU-Morden extrem zu vergleichen. Wie weit also auch die hier Anwesenden sich übrigens bedroht fühlen von Rechtsterrorismus oder eher, wie das ja auch über Jahre getriggert wurde, auch das teilweise richtig und trotzdem aber nicht in der Exklusivität, also Islamismus, Gewalt. Und auch da, es sind in den Jahren durch Rechtsextreme weitaus mehr Menschen in Deutschland ermordet worden als durch terroristische Akte von islamistischen Verbrechern. Das ist eben etwas, was in unserer Gesellschaft im Ranking so weit wie möglich nach hinten geschoben wird.
Aggressives Verdrängen nennt Herr Jensen das in seinem Buch. Und Sie schlagen ja auch, Herr Jensen, in Ihrem Buch ebenfalls diese Brücke zum NSU. Ich lese auch an einer Stelle eine Formulierung, ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich im Kopf, aber sinngemäß, ohne das Versagen, das Vergessen, das Verdrängen 1980 beim Erlanger Doppelmord hätte es vielleicht nicht dieses Vergessen, dieses Verdrängen und auch das Versagen beim NSU gegeben. Also gehen wir nochmal zurück, um das ein bisschen besser zu verstehen. Diese Mechanismen, die damals gegriffen haben, auch diese Schuldumkehr, dieses Verdächtigen des Opfers. Sie haben vorhin schon gesagt, auch Sie haben erst vor kurzem eigentlich von diesem Doppelmord erfahren. Ich glaube, wir müssen ihn schon noch ein bisschen klarer machen. Also Shlomo Levin lebt mit seiner Lebensgefährtin Pöschke, eine Protestantin, in einer Beziehung, die so ein fragiles Versöhnungsverhältnis 1980 darstellte. Ist das jetzt arg rein interpretiert?
Nee, so interpretiere ich das auch ein bisschen. Die beiden haben sich in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit kennengelernt. Es waren nicht ihre ersten Beziehungen. Sie hatten schon andere. Herr Levin, das war, glaube ich, zweimal geschieden. Und die haben sich kennengelernt und haben sich, glaube ich, auch, die wollten Verständigung voranbringen. Die haben viele Veranstaltungen gemacht in ihrem Haus, aber auch die Woche der Brüderlichkeit, die es damals, kennt der eine und der andere vielleicht noch, die es damals gab. Also die haben sich dafür sehr engagiert. Und Herr Levin, Shlomo Levin, hat sich auch öffentlich sehr stark gegen den Rechtsextremismus damals ausgesprochen und eben auch direkt gegen die Wehrsportgruppe. Und so ist er ins Visier geraten und einer der Mitglieder der Wehrsportgruppe, Uwe Behrendt, hat die beiden erschossen. Und warum das dann vergessen wurde, also nur nochmals vielleicht zurück, da spreche ich relativ viel drüber, was die Parallele zum NSU ist. Ich finde das sehr wichtig, das zu verstehen. Auch Polizeiroutinen, auch Ermittlungsroutinen basieren letztlich auf Erinnerungen, nämlich darin, dass man sich klar macht, was sind denn Bedrohungsszenarien in der Gesellschaft? Wer macht denn hier was? Und das sind natürlich vergangene Taten. Also wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der es gerade wahnsinnig präsent ist, dass Linksterroristen Anschläge verursachen, dann sind die Polizisten darauf natürlich sehr geeicht. Und dann haben sie Schwierigkeiten, neue Phänomene wie Rechtsterrorismus einzuordnen, weil sie keine Vorstellung davon haben. Und deswegen ist das Vergessen dieser ganzen Mordserie 1980 eigentlich so dramatisch, weil das dazu geführt hat, dass man nach der Aufdeckung oder der Selbstenttarnung oder der, ja, sie haben sich ja sozusagen selbst umgebracht, des NSU, die höchsten Ermittlungsbeamter gesagt haben, na, den Rechtsterrorismus haben wir uns so nicht vorstellen können. Da muss ich als Historiker quasi schreien, weil ich denke irgendwie, ja, aber das war doch alles da und stand und war bekannt und das müsst ihr doch gewusst haben. Nein, sie haben es nicht gewusst.
Und noch ein Vergessen bestand darin, zu behaupten, es sei eine völlig neue Qualität des Terrorismus. Genau. Terrorismus ohne Bekennerschreiben gebe es nicht. Ich lese in Ihrem Buch, das ist eigentlich bei Rechtsterroristen fast eher der Normalfall.
Ja. Und das ist, ich diskutiere da auch länger drüber in dem Buch, das ist ein grundsätzliches Problem, dass Rechtsterrorismus ein bisschen anders als Linksterrorismus funktioniert. Und das hat auch dazu beigetragen, dass die Sicherheitsbehörden das nicht so auf dem Schirm hatten und gedacht haben, naja, das muss irgendwie ein privater Mord gewesen sein, weil hier ist ja kein Bekennerschreiben. Die RAF hatte immer Bekennerschreiben und großes politisches Trara. Man dachte, das wäre Terrorismus. Wenn man jetzt aber die Augen öffnet und sich überlegt, Terrorismus kann sich ja in unterschiedlichen Weisen niederschlagen und hat unterschiedliche Ziele. Und auch nochmal, um die Brücke zu Ihnen zu schlagen, also eine der wichtigsten Ziele von Rechtsterroristen ist eben nicht, Staatsanwälte oder Regierungsbeamte zu attackieren, sondern markierte Gruppen, Minderheiten.
Dann
und
sie
auszugrenzen und unter ihnen Angst zu
verbreiten. Da diskutieren Sie die Frage in Ihrem Buch, was ist eigentlich die Botschaft und wer ist der Empfänger von dieser Botschaft des Terrorismus? In diesem Fall muss man sagen, ganz klar, Juden und ihre Freunde.
Genau. Und da hat es auch funktioniert. Die haben den Mord sofort verstanden als Anschlag auf ihre Gemeinde und haben den auch relativ schnell, also mit einzelnen Ausnahmen, aber relativ schnell als politischen Mord verstanden.
Das ist brutaler, durch Terrorismus erzwungenes Fremdheitsgefühl. Bei Ihnen, Herr Friedmann, lese ich von einem Fremdgemachtsein, das sich aus der furchtbaren Familiengeschichte ergibt, aus dem Ignorieren und Wegschauen der Gegenwartsgesellschaft? Oder wann haben Sie als Kind das erste Mal gedacht, ich bin fremd?
Also ich habe Ihnen die ganze Zeit zugehört und mir ging durch den Kopf, ganz ehrlich, das Datum 1980, Rechtsterrorismus. Am 8. Mai 1945 setzt sich Rechtsterrorismus fort. Und die Ignoranz, die Verdrängungsfähigkeit eben dieses Phänomens ist so kollektiv vereinbart und stillschweigend. Alle waren Opfer, alle waren Märtyrer, alle waren Helfer. Nur die Verrückten, die Verbrecher und die Sadisten waren die Nazis. Und diese Selbstlüge beginnt im selben Augenblick, wo dann auch gefordert wird, die Stunde Null. Ich habe in meinem Buch bewusst über die Alltagstötungen von Menschen gesprochen. Wenn wir schon bei der realen Tötung sind oder bei Auschwitz sind, am Endpunkt der Gewalt, dann werden die meisten Menschen sagen, das wollten wir nicht. Aber ein Endpunkt der Gewalt hat viele Anfangspunkte der Gewalt. Und es gab ja, bevor die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat mit der Endlösung, viele Anfangspunkte. Und mich interessierte in diesem Buch nicht in der Vergangenheit zu bleiben, sondern in unsere eigene Gegenwart zu kommen. Mein Buch ist geschrieben für die Menschen, die jetzt leben. Wir sprachen immer über die Zeitzeugen. Ich rede jetzt über uns als Zeugen unserer Zeit. Und stelle die Frage, wie viele Anfänge der Gewalt werden übersehen, hingenommen? Dann wird ein nächstes Phänomen wieder als Anfang empfunden. Das wird auch wieder vergessen. Und ich behaupte, wir sind mittendrin. Ich kann öffentliche Reden mit während den Anfängen nie wieder und wir schämen uns nicht mehr hören und eigentlich verbitte ich sie mir. Weil, und das ist das, was ich in dem Buch Fremd beschreibe, die Giftdosis muss ja nicht auf einmal tödlich sein. Sie kann in so vielen kleinen Portionen gespritzt werden durch Bemerkungen, Hinweise, dumme Witze, Ausgrenzungsmomente, Machtspiele, dass der Mensch, der das erleidet, eben in Stufen diese Entmenschlichung wahrnimmt und die anderen sich immer wieder die Hände in Unschuld waschen. Das fand ich an dem Thema Fremd so spannend. Also entweder die Empathie ist eine gesellschaftliche und individuelle Voraussetzung für uns miteinander zu leben oder welche Ideologie auch immer wird sich Menschen aussuchen und sie zum Feindbild machen. Theodor Adorno hat ja mal eigentlich den Antisemitismus, ich mag den Begriff nicht so sehr benutzen, ich spreche lieber vom Judenhass, definiert, wie ich finde, in kürzester und präzisester Form das Gerücht über die Juden. Gerüchte kannst du über Schwule erzählen, kannst du über Schwarze erzählen, kannst du über Frauen erzählen, kannst du über Brillenträger erzählen, über Nicht-Brillenträger. Und irgendwie verfestigt sich das Gerücht in der kulturellen Erinnerung. Und wenn dann was passiert, dann sagt man, naja, das war ein Jude. Und sagt, ja, da habe ich doch mal was gehört. Das ist doch, da war doch auch mal was. So. Und dieses Gerücht ist das Gift des Menschseins. Und für die, die es trifft, ist es die Entfremdung und die Chancenlosigkeit, in einer Gesellschaft sein zu dürfen. Und zwar nicht im Wir, sondern im Ich. Ich schreibe in diesem bewusst über die Frage, da wir als Fremde in diese Welt kommen, haben wir so ein Bedürfnis, irgendwo anzudocken, in einem Wir zu sein. Aber bei jedem Wir, in dem ich gelandet bin, war der Preis mein Ich. Und eigentlich ist es mir dann lieber, ein einsames Ich zu sein, als ein kollektives Wir, das aber mit mir nichts mehr zu tun hat.
Jetzt haben Sie aber eine universale Erfahrung. Jetzt haben Sie, Herr Friedmann, jetzt haben Sie eine universale Erfahrung beschrieben. Ich würde behaupten, dass es uns allen so geht.
So ist es auch gemeint. Dieses Buch ist nur exemplarisch an einer Geschichte erzählt, aber das, was da erzählt wird, kennen wir doch alle. Wie viel Anpassung kostet die Überwindung des Fremdseins? Und ich behaupte, du kannst das Fremdsein nie wirklich überwinden. Das heißt, du gibst was ab und kriegst nichts dafür. Sag einmal Nein, nachdem du 20 Mal dem Wir Ja gesagt hast und du bist draußen. Und ich glaube, das ist eine eben universelle Erfahrung. Ich bin da bei Ihnen. Und mir geht es in dem Buch um die Ebene, es zu beschreiben, was es für Menschen bedeutet, die eben a priori nicht nur ihre Erfahrung haben wir alle universell, wir sind fremd, sondern einen zweiten Fremdheitsstempel bekommen. Du bist schwul, du trägst Brillen, völlig egal. Und mit diesem Stempel umzugehen, ist für diese Person so schwierig, weil das eine Fremdbestimmung ist. Und die Kraft der Selbstbestimmung zurückzuerobern, ist in einem Alltag, in dem du immer wieder darauf hingewiesen wirst. Du bist nicht so. Etwas, was ich für eine Zumutung halte und das Gegenteil von humanistischem Umgang miteinander. Mensch, wir sind Menschen. Sie tragen Brille, ich trage sie zum Lesen übrigens auch. Aber was bedeutet das schon? Sei neugierig, was steckt hinter der Brille?
Das sagt Michel Friedmann. Er ist zu Gast in der Lesart mit seinem Buch Fremd, genauso wie Uffe Jensen mit seinem Buch ein antisemitischer Doppelmord zu Gast ist. Ja, der Friedmann hat jetzt gerade von diesem Stempel gesprochen, der aufgedrückt wird, von Gerüchten, die gestreut werden. Und Gerüchte spielen, Herr Jensen, auch in Ihrem Buch eine Rolle. Sie haben das vorhin schon angedeutet, diese Gerüchte, die dann über die Mordopfer gestreut wurden. Gerüchte, die wir, das ist wieder der Brückenschlag zum NSU, auch da gehört haben, irgendwie komische Milieus, wer weiß, Drogengelder, wer weiß schon. Wie funktioniert dieses Ausgrenzen über Gerüchte?
Naja, zunächst mal gibt es nicht irgendjemanden, das kann man an dieser Geschichte auch gut sehen, es gibt nicht irgendjemanden, der dieses Gerücht wirklich pflanzt, also der jetzt sagt, das müssen wir jetzt alles so verstehen, sondern es leuchtet den Leuten sofort irgendwie ein. 1980 ist eine sehr andere Zeit als heute vielleicht, hoffe ich wenigstens. Die Auseinandersetzung über den Nationalsozialismus und den Holocaust fängt gerade so ein bisschen an. Es gibt eben diese christlich-jüdische Zusammenarbeit, die Veranstaltung macht Woche der Brüderlichkeit. Levin und Pöschke arbeiten, wie einige andere in anderen Städten, daran. Aber viele Menschen können damit noch nicht wirklich gut umgehen. Und ich weiß nicht, ob sie es heute können, aber man hat eben eine längere Auseinandersetzung damit und das Thema ist heute viel präsenter. Da 1979 im Januar, also ein Jahr vorher, wurde die Holocaust-Serie damals gebracht. Und die Gerüchte sind aber zum Teil aus Unsicherheit, aber zum Teil natürlich auch noch sehr starke Überbleibsel aus der Vergangenheit. Was ist jetzt schon wieder mit den Juden? Jetzt kommen die hier und jetzt ist schon wieder ein Anschlag. Das kann doch nicht sein. Das war doch bestimmt was aus dem privaten Milieu. Wenn ich die Quellen lese, glauben alle Polizisten oder Sicherheitsbeamten ziemlich schnell und ziemlich einheilig, dass das mit dem Juden zu tun haben muss. Also, und zwar also nicht in dem
Rachemord Sinne. Steht im Raum, es steht genau. ein Mord,
genau.
Zwecks Erben im Raum.
Genau, vielleicht waren es auch irgendwelche Orthodoxen, die das Zusammenleben Levins mit seiner protestantischen Lebenspartnerin abgelehnt haben. Völlig aus der Luft gegriffen, dafür gibt es natürlich keine Evidenz. Ich glaube auch nicht, dass jemand bewusst dann vergessen hat, aber das Thema ist dann einfach weg. Es gibt politische Akteure, die finden das nicht so interessant, die wollen darüber nicht so viel reden. Man möchte auch nicht unbedingt so viel Entschädigung zahlen, jetzt zum Beispiel für die Oktoberfestanschläge, da gab es ja auch eine Debatte drüber. Man möchte, man schiebt das Thema, man schiebt diese Themen einfach eher weg. Und dann ist es irgendwann vergessen. Die Gesellschaft läuft weiter und wie Herr Friedmann eben so insistierte, das ist natürlich auch ein Muster seit 1945, solche unangenehmen
steht ja auch Themen, in Ihrem Buch.
Themen wegzudrücken und plötzlich kann sich da keiner mehr dran erinnern.
Plötzlich haben es dann alle vergessen. Das finde ich ganz spannend, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben und schon auch der Frage nachgehen, naja, es liegt irgendwie schon auf der Hand, dass man den Eindruck gewinnen kann, das wird doch sehr absichtlich vergessen.
Na, ich glaube, es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Es gibt auch politische Interessen, die ich ja versuche darzulegen, die dann eben nicht daran Interesse haben, dass das aufgebreitet wird. Es gibt natürlich auch Traditionslinien in der Polizei und im Sicherheitsapparat, die auch ziemlich eindeutig sind, gerade auf der Ebene der Richter. Nicht, dass bei dem Hoffmann-Prozess das der Fall unbedingt ist, aber das meine ich nicht, sondern ich meine, dass es so eine Traditionslinie gibt. Es gibt zum Beispiel die ganz große Traditionslinie, nicht wirklich über Antisemitismus zu reden. Heute reden wir sehr viel über Antisemitismus, Documenta etc. etc. Das ist mein tägliches Brot.
Wir streiten damals auch immer gleich darüber, ob es denn wirklich welcher ist.
Ja, natürlich. Aber 1980 gab es das Thema gar nicht. Es gibt das Urteil des Prozesses gegen Hoffmann, der wurde ja angeklagt dann und für diesen Mord freigesprochen, ist über 1000 Seiten, über 1100 Seiten lang. Auf diesem ganzen 1100 Seiten kommt ein Absatz über die Frage, ob das vielleicht ein antisemitischer Mord sein könnte. Und natürlich wird es abgelehnt. Man hat das gar nicht auf dem Schirm. Und das hat natürlich was mit der Traditionslinie ins NS hinein zu tun. Aber es muss ja auch von jeder neuen Generation wieder gelernt werden. Und da, glaube ich, sind solche Elemente Sie haben das eben der Verwirrung, also das so ein Geschehen, dass man plötzlich eigentlich irgendwie wahrnehmen müsste als was ganz Schreckliches, dann tut man es nicht, man wird es ab. Das kann man ja auch so verstehen, als würde das so eingeübt werden von eben Jüngeren. Naja, das ist irgendwie, da wissen wir nicht so genau, was da passiert ist, ist nicht so schlimm. Aber sie müssen sich dabei werden auch Taten wie das Oktoberfest, der Oktoberfestanschlag. Da sind wahnsinnig viele Menschen umgekommen. Das war ein unterschiedsloser Anschlag. ist anders gelagert, ne? Aber den hat man auch vergessen. Also das ist schon eine Verdrängungsleistung ersten Grades,
die man mich da gemacht hat. Ich habe mich beim Lesen Ihres Buches auch immer wieder gefragt, ob eigentlich fast doch schlimmer als offener, aber zumindest ehrlicher Hass das komplette Desinteresse ist.
Wollen Sie das?
Nein, natürlich. Trauen Sie sich ja, Jens.
Natürlich ist der Hass, der offene Hass, der greift halt zur Gewalt und der macht dann auch einen Unterschied. Desinteresse guckt sich die Gewalt vielleicht an und nimmt sie nicht richtig wahr oder ermöglicht sie in gewisser Hinsicht vielleicht auch mit durch Desinteresse, aber schlägt halt nicht unbedingt zu. Was ein anderes Problem ist. Aber in einer Gesellschaft, in der Desinteresse vorherrscht, und so sehe ich das, und die jüdische Gemeinde war damals sehr klein und wurde wirklich kaum beachtet, in dieser Gesellschaft kann auch sowas wie Rechtsterrorismus gedeihen, weil er eben nicht angegriffen wird. Er wird nicht herausgezerrt und ans Licht gezogen und es wird gesagt, hier, das geht nicht. Und ja, bei jedem rechtsextremen Mord, denken Sie an den Mord an Herrn Lübcke in Kassel, sagt die Gesellschaft wieder und auch manche Politiker, na, das ist jetzt aber eine neue Qualität. Nein, das gab es eigentlich immer wieder in Deutschland und von daher heißt das nicht, dass wir uns daran gewöhnen müssen, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie wir eigentlich wirklich dagegen vorgehen können und was in der Gesellschaft eigentlich verkehrt läuft, dass diese Dinge immer wieder passieren.
Dieses Desinteresse, auch dieses von nichts gewusst haben und ja angeblich nichts tun können, Herr Friedmann, das taucht auch in Ihrem Buch auf, weil zu Ihrer Bar Mitzwa, als Sie 13 sind, ein Ehrengast kommt, der der ganzen Welt gezeigt hat, dass das mit diesem man wusste nichts und konnte nichts tun, nicht stimmte. Wer war da bei Ihnen?
Auch da, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu und höre was von Desinteresse oder was auch immer. Das hat bereits eine ganz gewisse Gruppendynamik, die das unterstellt. Meine Sicht auf diese Welt ist eine andere. Wir haben uns etwas versprochen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ob Sie ein Interesse oder ein Desinteresse haben, ob die eine Gruppe mehr oder weniger im Zentrum steht, ob die Gesellschaft, was sie ja tut, glaubt, es betrifft euch und nicht uns, das sind alles Narrative, wie wir sie Jahre lang kennen. Und ich komme deswegen wirklich wieder auf unsere Gegenwart zu tun. Und Sie sprechen das gerade an. Bei mir war Oskar Schindler, der 1000 Juden gerettet hat, 43 bis 45 zu Hause, weil auch meine Familie, also nur meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter gerettet wurden. Und ich bin aufgewachsen in einer Zeit und ich wachse immer noch auf in einer Zeit, in der so zwei Dinge immer so Exkulpationsmechanismen sind. Das eine ist, was kann man schon gegen die da oben tun? Oder was kann man überhaupt tun? Das Problem bei Schindler war, der hat was getan. Und ich erinnere mich, dass ich mich immer gewundert habe, warum eigentlich die deutsche Gesellschaft diesen Mann nicht auf Händen trägt. Weil er war doch ein Beweis, es waren nicht alle Deutschen so. Bis mir klar wurde, dass dieser Mann eine enorme Gefahr ist für alle die, die ihre Legende mit der Tapete aufgezeichnet haben. Man kann doch nichts tun. Wenn er etwas tun konnte, dann hätte man ja fragen müssen, und warum konntest du nicht tun? Das ist das eine. Und das andere, was ich von ihm gelernt habe, ist die Perspektiven bei diesem Thema. Niemand wollte und will den wichtigen Gedanken und emotionalen Übertrag machen, dass die markierten Gruppen nicht in Wirklichkeit nicht Minderheiten sind, sondern wir sind, die Gesellschaft. Indem ich sie markiere, schaffe ich nämlich eine Distanzierung. Wenn denen dann was passiert, sagen die einen, geschieht denen recht, oder die anderen, kein Wunder, das sind ja alles irgendwie Mafia, oder die Juden sind alle reich. Und dann kommt das Ritual, aber das ist ja beschämend, also gibt es so eine Sonntagsrede, das tut mir so furchtbar leid. Ich weiß nicht, wie viele Bundespräsidenten und Bundeskanzlerinnen unterwegs waren und permanent bei solchen Gedenkstunden waren. Wir können auch über Hoyerswerda, wir können auch über Rostock reden, aber am Ende gehen die weg und die anderen bleiben. Und solange wir nicht begreifen, und deswegen erlaube ich mir das noch mal zu präzisieren, solange wir nicht begreifen, Interesse, Desinteresse, entweder
wir
Interesse am Menschen, und das versuche ich in dem Buch fremd zu beschreiben, oder Wir werden niemals den Anspruch, dass wir als eine plurale Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die ganz unterschiedliche Identitäten trägt, zurechtkommen.
Aber dann ist doch das, ich spreche das Wort jetzt nochmal aus, Desinteresse ein Riesenproblem, wenn dann Sonntagsreden gehalten werden und dann wird eben wieder nach Hause gegangen.
Ja, aber was heißt
was stört Sie so an dem Wort?
Aber nein, das, was heißt, das ist der Kern des Problems. Das können wir jetzt so besprechen und behandeln, aber wir können es ja auch anders besprechen und behandeln. Wir können uns die Frage stellen, wie viel Heuchelei, in Anführungsstrichen Missverständnisse, transportieren wir auch heute noch weiter? Ich will mal von einem aktuellen Thema, und da mein Buch handelt ja von Erinnerungen, nicht nur meinen Erinnerungen, sondern Erinnerungen von uns allen skizzieren. Wir diskutieren so ungefähr, das ist das neue Thema, seit 3-4 Jahren, oh Gott, wie wird die Erinnerungskultur sein, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt? Erstens, was verstand man in dieser Gesellschaft unter Zeitzeugen? Ich beschreibe die Szene auch. Also mich haben immer Direktoren und Direktorinnen angerufen und gesagt, Herr Friedmann, wir wollen mit Jugendlichen sprechen. Es gibt aber nur noch so wenige Zeitzeugen, so wenige belebt. Können Sie uns jemanden nennen? Und irgendwann, ich glaube, ich hatte einen schlechten Tag, habe ich dann ins Telefon geschrieben, so wenig Zeitzeugen? Fragen Sie doch Ihren Vater, Ihre Mutter, Ihre Großeltern, Ihre Tanten. Es gibt Millionen Zeitzeugen. Das ist die eine Selbstlüge. Die andere aber ist, wir hätten eine Erinnerungskultur. Ich behaupte, es gibt eine offizielle Erinnerungsstatik, Methodik, aber die Gesellschaft hat doch keine Erinnerungskultur. An was denn eigentlich? An die Täter, an die Familien, an die Ursachen, an sich selber fragend. Die einzige Erinnerungskultur, die mich als Jude in diesem Land begleitet, ist die christliche Erinnerungskultur, dass doch irgendwas war mit den Juden, die Jesus umgebracht haben. Und das Zweite Vatikanische Konzil arbeitet das ganz leise ab. Und wenn du schwul bist, dann gibt es auch eine Erinnerungskultur. Und auch dies monotheistisch religiös begründet. Und das sind die Erinnerungskulturen. Und ich lege großen Wert auch heute hier zu sagen, es gibt keine deutsche Erinnerungskultur, weil sie keinen Boden hat. Es ist heiße Luft. Es wird produziert in offiziellen Veranstaltungen. Und viele haben da was, aber die Gesellschaft null. Null. Und deswegen fallen auch in Ihrem Buch solche terroristische Ereignisse immer vom Himmel. Weil wenn man eine Erinnerungskultur hätte, dann wüssten wir, was das alles bedeutet und was die Voraussetzungen waren, dass sowas stattfindet. Stattdessen stehen wir dann immer da sehr betroffen, aber so erstaunt, so überrascht. Mich überrascht, wie Menschen überrascht sein können, wenn sie wieder davon hören. Übrigens auch in unserer Gegenwart, auch das Erinnerung, ist das unsere Gegenwart. Wir erleben seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland Diskriminierung, Ausgrenzung, Fremdmachung, entfremdet werden von irgendwelchen Gruppen, die andere Gruppen nicht anerkennen oder tolerieren. Ich möchte nicht toleriert werden. Wer bist du, der mir sagt, ich darf dazugehören?
Das ist dann wieder die ganz eindeutig universale Komponente dieses Fremdgemachtwerdens. Herr Jensen, das spielt auch bei Ihnen eine Rolle, weil Sie deutlich machen, wie sehr dieses Ausgrenzen und Fremdmachen eigentlich alle Minderheiten auf eine sehr ähnliche Art und Weise trifft. Und da fordern Sie, das ist eins der großen Plädoyers, so habe ich Ihr Buch verstanden, die Gesellschaft muss den Opfern, den Angehörigen, den Bedrohten besser zur Seite stehen. Das klingt so gut, aber was heißt das?
Naja, indem man die Taten zunächst mal eben wahrnimmt und ernst nimmt, und zwar in aller Konsequenz. Was ist da passiert? Wie konnte das eigentlich passieren? Was man eben damals nicht gemacht hat. Wenn ich das übrigens mit Desinteresse und ähnlichen Worten, ich versuche ja den Prozess zu beschreiben. Wir teilen ja die eigentliche Vorstellung, wie eine Gesellschaft aussehen müsste, in der es zu solchen Ausgrenzungsmechanismen nicht kommt. Beistand zum Beispiel mit den Opfern, keine Versuche, dann doch noch wieder zu diskutieren, ja, war jetzt in Hanau, das waren ja, wer ist da umgebracht worden, wer ist in Halle, wie umgebracht worden, wie kann man die verstehen? Nein, wir müssen die Effekte, die das auf die Gruppen hat, diese Taten, die dort markiert werden, versuchen, ungeschehen zu machen. Das wird nie ganz gelingen, aber eine Art von Beistand, eine Art von...
Aber wie?
Ja, naja, dass man es ernst nimmt, dass man darüber redet, dass man es immer wieder in die Politik trägt und dass das nicht dazu führen kann, dass zum Beispiel an Hanau und an Halle schon jetzt schwer zu erinnern ist. Ich sehe in Berlin immer die Konterfeis derjenigen, die in Hanau ermordet wurden, aber wer hat die wirklich noch gesehen? Die sind manchmal von Antifa-Gruppen, werden die so an die Postkasten geklebt, aber wer hat die noch vor Augen? Und das ist, glaube ich, eben nicht nur wichtig im Sinne von, dass wir jetzt irgendwie als Gesellschaft aufgeklärt erscheinen, sondern wenn wir bei den Menschen stehen, die so markiert werden, können wir die Markierung zwar nicht wegnehmen, aber wir können den Rechtsextremisten, die in diesem Fall die Markierung machen, den Wind aus den Segeln hoffentlich etwas nehmen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, als Historiker bin ich sowieso eher pessimistisch, aber das ist also der Versuch, gerade auch wegen dieses Spezialproblems, dass der rechte Terror eben Opfergruppen markiert, die nicht zur Mehrheit der Gesellschaft gehören. Das heißt, die Mehrheit der Gesellschaft muss sich für etwas interessieren, was sie glaubt, nicht interessant zu finden.
Da hat sich in den letzten Jahren was geändert, dass nach solchen Anschlägen wesentlich mehr als früher gesagt wird, das galt uns allen. Ich habe den Eindruck in Ihrem Buch, dass das, oder in beiden Büchern eigentlich, dass das durchaus auf Ihre Zustimmung stößt. Ich bin da persönlich ein bisschen skeptisch, weil ich immer denke, naja, nee, der weiße heterosexuelle Mann hat halt statistisch doch nicht dasselbe Risiko.
Also ich würde gerne Ihnen recht geben.
Ich glaub's nicht.
Fangen wir so an. Was Sie beschreiben ist, Sie sind selbstverständlich. Wenn Sie unterwegs sind, Ihre ganze Lebensbiografie ist, ohne dass ich jetzt konkret Ihre meine, ist selbstverständlich. Währenddessen meine Biografie nicht selbstverständlich ist. Und selbst wenn ich mich darum bemühe, weil das ist eigentlich mein Ding, ich bin doch nicht nur Jude, also mich bemühe, selbstverständlich zu sein, kann ich darauf wetten, früher oder später wird mich einer darauf aufmerksam machen, nee, du bist nicht selbstverständlich. Und der Punkt ist doch ein anderer. Als Sie eben gesagt haben, Minderheiten werden angegriffen und was passiert, würde ich gerne die Sprache ein bisschen verändern. Menschen werden angegriffen. Ich glaube, dass wenn wir immer über diese Minderheiten reden, wir wiederum Dinge markieren, die uns entlasten und irreführen. Es werden Menschen angegriffen. Es wird übrigens die Idee der Demokratie angegriffen. Und spätestens dann ist jeder hier angegriffen worden. Ich brauche kein Mitleid, ich brauche keine Solidarität. Ich brauche das Verständnis, dass wer auch immer ein Mensch in diesem Land angegriffen wird, weil er Brillen trägt oder sie, dass damit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, angegriffen wird. Und es ist immer ein Mensch. Es sind nicht Flüchtlinge, sondern es sind Menschen, die flüchten. Es sind nicht Türken, sondern es sind Menschen, die türkische Staatsangehörigkeit haben. Es ist nicht ein Migrationshintergrund, denn die Frage ist, wie viele Jahrhunderte muss ich eigentlich hier leben, um nicht mehr Migrationshintergrund zu haben?
Das müssen Sie im Ruhrgebiet nicht fragen.
Ja, nein, ich meine, das will ich nur alles erwähnen. Und unsere Diskussion auch heute Abend hat die große Gefahr, und das war eigentlich mein Versuch in diesem Buch, zu beschreiben, solange wir in solchen Metaphern und Narrativen denken und zu Recht dann wissenschaftlich spezifizieren, keine Frage, aber in unserem Denken und unserer Sprache hängen bleiben, bei Minderheiten, bei abweichendem Verhalten, das ist so wie früher hat man gesagt, normal, nicht normal, machen wir eigentlich das Spiel selbst weiter. Ich habe ein Buch geschrieben über Menschen, die fremd sind, weil sie in diese Welt als Fremde geboren werden, jeder Mensch, und weil es eben Menschen gibt, die von anderen fremd gemacht werden. Und das kann auch der Mehrheitsgesellschaft passieren. Deswegen, ich mag das nicht mit den Minderheiten. Hier sitzen sehr viele Menschen, die mit Sicherheit einmal in ihrem Leben empfunden haben, wie sie isoliert wurden,
ich verstehe fremd gemacht wurden. Völlig und danke Ihnen sehr für diesen Hinweis. Natürlich, es geht um Menschen und nicht um Minderheiten. Ich fremdle deswegen mit diesem Gedanken, dass das was komplett Universales sei, weil, wie Sie gerade sagen, wenn jemand das bestimmt mal in seinem Leben erlebt hat, ist das doch eine andere Qualität. Ich hätte den Eindruck, dass Menschen, die das halt mal in ihrem Leben erlebt haben, sich ein bisschen in den Mittelpunkt spielen, wenn sie für sich in Anspruch nehmen, dasselbe universale Fremdheitsgefühl zu empfinden wie jemand, dem das tagtäglich aufgedrückt wird.
Aber natürlich ist das so. Nichtsdestotrotz respektiere ich diese Erfahrung genauso. Und ich gebe Ihnen ein zweites Mal recht. Wir als Juden stehen in der Hitparade der stereotypisierten Feindbilder ganz oben. Und das Spezifikum ist nicht nur der Hass, sondern das Vernichtungswille. Diese Fantasie, man muss sie töten. Währenddessen andere werden vielleicht in ein Gefängnis gesteckt, werden gefoltert, ist das Ziel bei Judenhass früher oder später diese Vernichtungsfantasie. Aber es gibt kein Ranking, wenn wir über die Fremdheit sprechen. Es gibt eine Lebenserfahrung. Und worauf es mir wirklich ankommt, auch in diesem Buch, ich erzähle die Geschichte eines Kindes, das aus der Vergangenheit mit den Eltern, die Holocaust-Überlebende waren, in einer Gegenwart lebt, in der die Mechanismen der Ausgrenzung, auch der Macht. Es gibt ein Kapitel, da erzähle ich von dem pubertierenden Jungen im Landheim, der nur zu der Jungensgruppe gehören kann, wenn er eine Mutprobe macht. Diese Mutprobe ist aber gleichzeitig die Kränkung und das Erniedrigen dieses Kindes. Spätestens, wenn er die Mutprobe gemacht hat, ist im Ergebnis erst recht das Fremdsein gegeben, weil er hat eine Erniedrigung erfahren. Und durch die Erniedrigung darf er zur Gruppe gehören. Und so sind wir konzipiert. Du darfst erstmal ganz unten anfangen. Wie kommst du nach oben? Indem du in den Hintern der Vorgesetzten rummachst. Aber ehrlich gesagt, es stinkt. Und sich das anzutun und zu sagen, es ist Parfum, wird dazu führen, dass diese Fremdheit zu überwinden dem Menschen so viel Würde gekostet hat, dass das nicht zu einer Erfüllung kommen kann. Und mir ist es wichtig, Menschen Mut zu machen, dass sie eher hinnehmen, dass man sie nicht mag, dass man sie nicht akzeptiert, dass man aber nicht durch die Sehnsucht, aber ich will geliebt werden, ich will dazugehören, das Wichtigste aufgibt, was man ist, nämlich die Autonomie des eigenen Ichs, der eigenen Lebenskonzeption. Am Ende stehst du, wenn du dich anpasst, sehr nackt und traurig in der Welt. So stehst du wenigstens nur traurig in der Welt.
Das sagt Michel Friedmann. Er ist mit seinem Buch Fremd zu Gast hier in der Lesart. Uffe Jensen ist ebenfalls bei uns mit seinem Buch Ein antisemitischer Doppelmord, die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Ja, bei Michel Friedmann klang es gerade so, als kämen wir über dieses Fremdsein eigentlich auch gar nicht hinaus, weil es uns zu sehr zur Selbstaufgabe zwingen würde. Bei Ihnen lese ich auch am Schluss Sätze, die nicht sehr optimistisch sind. Sie schreiben selber, das Fazit dieses Buches ist trostlos, weil die nichtjüdische Gesellschaft und die Politik diesen Doppelmord und alles, was daraus folgt, bis heute nicht als Ereignis begriffen haben. Sind Sie so pessimistisch, wie das klingt?
Naja, in diesem konkreten Fall ist, glaube ich, die Aufarbeitung gescheitert. Also natürlich macht es jetzt einen Unterschied, wenn Menschen auch vor Ort in Erlangen seit 10 Jahren die Erinnerung an den Doppelmord eben hochhalten. Und das ist schon wichtig, das will ich damit auch nicht sagen. Wir können auch, glaube ich, immer noch daraus etwas lernen. Aber die nichtjüdische Gesellschaft im Unterschied zur jüdischen hat diesen Doppelmord eben nicht als Ereignis, also als einen Unterschied zwischen gestern und heute, als ein Ereignis wahrgenommen, sondern hat einfach weitergemacht und hat es nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das lässt sich jetzt nicht mehr ungeschehen machen. Mit all den Mechanismen, die noch weiter zurücklaufen, über die wir jetzt ja schon gesprochen haben. Was ein bisschen untergegangen ist, was ich eben für ein wichtiges und durchaus auch neues Narrativ halte, was jetzt, Herr Friedmann, Sie gehen in eine andere Richtung und gucken auf das Individuum, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Aber als Gesellschaft ist dieses Narrativ der Demokratiebedrohung, glaube ich, sehr, sehr zentral. Ich habe manchmal das Gefühl, das funktioniert beim Antisemitismus schon etwas besser. Das funktioniert bei Hass gegen Sinti und Roma.
Herr Friedmann schüttelt den Kopf.
Aber Frau Merkel zum Beispiel sagt das dann, hat das dann gesagt, dass sozusagen Antisemitismus ein Angriff auf die Demokratie ist. Dieses Narrativ gibt es, das gab es 1980 nicht. Das finde ich ein Fortschritt, aber das muss natürlich für alle diese Anschläge gelten. Und das ist der Beistand, den ich meine, nicht nur aus der Politik einzufordern, sondern eben auch aus der Bevölkerung, dass gesagt wird, das akzeptieren wir nicht. Das sind alles Menschen, die sind jetzt ausgegrenzt worden. Und damit durch diese Terroranschläge werden diese Gruppen auch nochmal wieder markiert. Das muss zurückgenommen werden.
Aber das ist doch schon der Punkt, an dem es zu spät ist.
Ja, und
natürlich ist die Markierung schon passiert.
Ein Moment. September 2022. Kein jüdischer Kindergarten, keine jüdische Schule, kein Gemeindezentrum, keine Synagoge kann, darf, wie eine Kirche oder was auch immer, funktionieren. Es muss Polizeischutz da sein. Das heißt, seit 20 Jahren bringen Eltern, Großeltern, Kinder und wieder Kinder in die Schule. Und die Kinder haben in ihrem Gedächtnis überhaupt kein Problem damit, dass Polizei mit Maschinenpistolen da sein müssen. Wissen Sie, was das macht? Und wir fragen uns mit dem Antisemitismus, wird es besser mit dem Judenhass? Wo ist es besser? Quertreiberdemonstration, AfD. Was für eine qualitative Verschlechterung bedeutet es, dass zweimal, also nicht als Eintagsfliege, eine Partei des Hasses, eine Partei des Antidemokratischen und eine Partei, die den Holocaust und das Dritte Reich nicht einordnet, wie wir uns alle versprochen haben, es zu tun, durch Millionen Menschen in den Bundestag gewählt worden sind, die keine Protestwähler sind, weil sie sind so wie alle anderen Parteien Wähler, entweder Wähler, die wissen, was sie tun, und wenn es bei der AfD dann heißt, da wissen sie nicht, was sie tun, wollen wir uns wieder entlasten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es Millionen Menschen gibt, die mit Stereotypen ganz bestimmte Gruppen voller Hass und Hetze begleiten. Was ist besser geworden? Nichts ist besser geworden. Dass wir über Antisemitismus reden, heißt nicht, dass wir über Antisemiten reden. Denn es ist leichter, über das Phänomen zu sprechen, also über die abstrakte Situation des Judenhasses, als über uns als Individuen und Kollektive zu reden. Über Judenhasser, Schwulenhasser, Queerhasser, Türkenhasser, Muslimenhasser. Das sind doch alles Menschen, die irgendwo leben müssen, um den Antisemitismus, den Rassismus und all diese Phänomene jeden Tag in die Welt zu tragen, und zwar nicht durch Terror, sondern durch jeden Tag Bemerkungen, Stiche, wo sie sich gegenseitig anlachen und ein anderer weint, weil die sich anlachen mit einer Bemerkung, die ihn verletzt. Und ich muss das in dieser Klarheit und Betroffenheit ausdrücken, denn ich glaube, dass wir uns Illusionen machen. Wenn es nur um mich und den Juden ginge, könnte ich mir für mein Leben Lösungen vorstellen. Aber da es um uns alle geht, engagiere ich mich. Ich engagiere mich nicht als Jude. Ich engagiere mich als Mensch, der hier lebt. Und solange ich hier lebe, werde ich mich engagieren. Nichts anderes erwarte ich von Ihnen. Sie können sich auf mich verlassen. Auch wenn Sie nicht jüdisch sind, ich werde mich einmischen. Kann man sich auf Sie verlassen?
Das, Jens Dirksen, ist natürlich die große Frage. Ich glaube, wir sind selten so aus einem Abend herausgegangen, dass so klar war, was alles und wie viel zu tun ist und trotzdem wir so wenig wissen, wie wir das denn hinbekommen. Also was nun? Was machen wir mit diesem Schlamassel?
Also ich habe heute Abend gelernt, den Begriff Erinnerungskultur mit spitzen Fingern anzufassen, weil ich glaube, dass es schon ein Erinnerungskultus geworden ist. Und ich würde es vorziehen, stattdessen von historischem Bewusstsein zu reden. Also vom Bewusstsein der historischen Fakten und Zusammenhänge. Und ich glaube, da können auch wir als Tagespresse noch was beitragen.
Das sagt Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ und damit Medienpartner dieser Lesart. Eine Lesart vom Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Schauspiel Essen und der Buchhandlung Proust hier im Essener Grillo-Theater veranstaltet. Unsere Gäste waren Michel Friedmann mit seinem Buch Fremd im Berlin Verlag erschienen und Uffe Jensen, ein antisemitischer Doppelmord, die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik bei Suhrkamp erschienen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihren Besuch. Dankeschön.
Danke. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.